Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir reisen jetzt ins Zeitalter, als das XLR-Kabel noch nicht erfunden war. Wir reisen in die Wiener Klassik, ins späte 19. Jahrhundert. Und die Geschichte hat die Überschrift: Max Dietz mochte Paul Wranitzky nicht. Und wenn Sie diese beiden Herren nicht kannten, ich kannte sie auch noch nicht, aber wir werden die ganze Geschichte jetzt kennenlernen, denn das ist der Titel eines Stücks, das am 18. und 19. Oktober, also diese Woche, aufgeführt wird im Theater im Delphi. Und es ist ein spannendes Stück, denn es ist auf der Bühne Suse Wächter zu sehen, eine der bekanntesten, der besten Puppenspielerinnen Deutschlands, wenn nicht sogar die beste Puppenspielerin Deutschlands. Sie ist jetzt hier und sie ist nicht alleine, sie ist mit Sigmund Freud hier zu Gast. Herzlich willkommen.
Aber deren.
Dann haben wir André Meyer. Er ist der Autor und auch Regisseur dieses Stücks. Und Andreas Pfaff vom Aurum Ensemble. Ein klassisches Trio der Streichinstrumente. Und in diesem Stück wird es nämlich natürlich passend zur Wiener Klassik auch Live-Musik geben. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja, hallo.
Bitte gerne.
Schönen guten Abend, Herr Freud. André, ich fange mal mit dir an. Du bist der Autor dieses Stücks. Max Dietz mochte Paul Wranitzky nicht. Warum?
Ist ein toller Titel erstmal. Ne?
Ja.
Klingt nach Kunst und ich wusste auch nicht, was soll das, aber das hat mir Andreas vorgegeben. Also es ist so, dass er die Idee hatte zu dem Stück mit seinen Kollegen vom Trio. Und und dann ging es daran, wie macht man aus so einer Idee, aus so einem künstlerischen Titel ein Stück, was unterhaltsam ist. Und das war dann meine Aufgabe.
Wer sind denn die beiden? Vielleicht, Andreas, du, wenn du die Idee hattest, nimm uns mal mit in dieses Wien des späten 19. Jahrhunderts.
18.
Was? 18. Jahrhunderts. Also das Stromkabel war noch nicht erfunden.
Ja, genau. Also das ist die Zeit Mozarts, Haydns, Beethovens und eben Paul Wranitzkys. Ich kannte den vorher auch nicht. Mein Streichtrio-Kollege hat mal zu einer Probe einfach Noten mitgebracht, ein Streichtrio von Paul Wranitzky. Und haben wir ein bisschen durchgespielt, ganz hübsch. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ist ja heute sehr einfach mit Google und Wikipedia und so weiter. Da findet man sehr schnell sehr interessante Artikel. Und der ist im selben Jahr geboren wie Mozart. Die kannten sich da alle in Wien. Die waren zum Teil Mitglieder in denselben Geheimlogen. Das war da gerade so eine Mode für 15 Jahre. Diese Freimaurerlogen, die da hatten und so weiter. Und dann habe ich einen Artikel noch gefunden, der war 100 Jahre später, so um 1900, von einem Max Dietz in so einem Deutsche Allgemeine Biografie, ein österreichischer Musikwissenschaftler. Und der hat in dem Artikel quasi so eine Kurzbeschreibung von Paul Wranitzky, den dermaßen zerrissen, also absurd, aber sehr lustig, dass ich gedacht habe, okay, da müssen wir ein Programm draus machen. Wir müssen den Wranitzky sozusagen, die Stücke von ihm, den anderen mit ihm befreundeten, aber heutzutage viel bekannteren Komponisten gegenüberstellen und da eine Geschichte draus machen. Und haben dann Suse Wächter gefragt. Wir kannten uns schon von einem anderen musikalischen Projekt mit der Lautenkompanie. Und haben dann so ein sehr lustiges Brainstorming gemacht. In einer Probe gemeinsam schon sehr lustige Sachen so rausgefunden, die man nehmen kann dafür. Und ja.
Und Max Dietz diesen schlechten Artikel geschrieben hat, meinst du, das ist der Grund, warum wir heute alle Paul Wranitzky nicht kennen?
Ja. Ja, der hat so ein bisschen, könnte man sagen, den Sargnagel auf das Vergessenwerden raufgenagelt.
Ja, also, würdest du sagen, die Musik ist ähnlich gut wie die von Beethoven oder Mozart?
Also die Musik ist so richtig Klassik, ne? Würde man jetzt erstmal nicht so auseinanderhalten können, ob das, wenn man jetzt das hört, ob das eine Haydn-Sinfonie ist oder so. Der hat wirklich sehr gut instrumentiert, so die ganzen Holzbläser und sowas in seinen Sinfonien. Der hat wahnsinnig viel geschrieben, Opern, Sinfonien und jetzt habe ich den Faden verloren.
ob das genauso gut ist.
Also ja, die Musiker sagen immer, der spielt scheußlich, wenn sie da selber an den Instrumenten sitzen im Vergleich zu den Größen, okay, Beethoven und Mozart.
Wir haben in einer Probe, da war Suse mit dabei, haben wir so abgelästert während des Probens.
Über diese schlechte Musik?
Nein, die ist nicht schlecht. Das sind richtige Ohrwürmer, die der komponiert. Das ist sehr eingängig, ist aber ein ganz kleines bisschen einfacher als so Mozart oder eben Haydn oder Beethoven, wo die, selbst wenn die einfache Sachen schreiben, einfache, so naive Melodien, haben die ja auch gemacht, manchmal, ne, in bestimmten Stücken, dann haben die aber immer so einen Touch, der doch total in die Seele, ins Herz geht und der auch keine Löcher hat, wo es alles ganz rund ineinander passt, wie so ein Tetris, alles, was da rein komponiert ist, die Zwischenstimmen und sowas. Das schafft Franitzky nicht. Aber das ist trotzdem, das war zu seiner Zeit, war der sehr bekannt. Der war,
das ist so eine Art Schlager des 19. Jahrhunderts bekannt, sagen, aber
ja.
Jetzt habe ich natürlich eine Frage. Ich hau ja auch die Jahrhunderte durcheinander. Ihr merkt es, 19. bis 18. Es spielt im späten 18. Jahrhundert. Wie kommt da Sigmund Freud ins Spiel? Da frage ich dich jetzt mal, Suse Wächter, du spielst ja den Sigmund Freud. Der hat ja zu einer ganz anderen Zeit gelebt.
Also es ist natürlich die Wiener Klassik, da fühle ich mich als Wiener schon irgendwie berufen einerseits und andererseits muss ich gestehen, dass ich es eigentlich gar nicht so mit der Musik habe, nicht? Also in der Musik bin ich fast genussunfähig, ja, weil es gibt da eine analytische, rationalistische Seite in mir und die sträubt sich dagegen, dass ich ergriffen sein und gleichzeitig nicht wissen solle, warum ich es bin und was mich ergreift. Ja, das ist schon eine interessante Konstellation, ja, in mir, ja, ist hin und her gerissen. Und ich war natürlich auch fasziniert vom Aurum Ensemble, ja, es ist ja ein Trio, ja, und als Trio sind sie quasi das Stiefkind der Klassik, ja. Sie sind der Appendix der Kammermusik, ja, quasi die musikalische Armspeisung, ja, und insofern hat natürlich so ein Trio auch Minderwertigkeitskomplexe, nicht? Es ist klein, es kriegt quasi, ja, die Reste, das ist die Reste-Rampe, nicht? Und dabei ist ja drei eine wunderbare Zahl, nicht? Es ist also quasi diese Dreierkonstellation ist die demokratischste Setzung an sich, nicht? Es gibt immer klare Mehrheitsverhältnisse, ja? Und das ist einfach schon nicht schlecht, ja?
Ja.
Die Dreiheit, ja.
Drei sind einer zu viel.
Drei, naja, das Quartett, das ist einer zu viel für ein Trio. Beziehungsweise beim Trio ist einer zu wenig. Ja? Es fehlt, es ist quasi ein Phantomschmerz des Trios nach dem vierten Mann. Ja? Nach dem Gleichgewicht, ja, nach der Ausgeglichenheit und nach dem Ruhm auch.
Nach dem ersten Geiger.
Ja. Nach dem ersten Geiger, ja. Wir sind also das Aurum Ensemble ist ein ganz besonderes Trio, ja. Es fehlt nämlich nicht nur eine Geige, sondern es fehlt sogar, also man könnte ja sagen, der Andreas ist die erste Geige, er ist aber eigentlich die zweite Geige.
Und auch die dritte.
Nein, eine dritte gibt es eh nicht. Wir haben ja Bratsche, Cello, eine Geige, es ist halt ein Trio, nicht? Da könnte man ja sagen, eigentlich ist es die erste Geige, die im Trio eine Rolle spielt. Aber der Andreas begreift sich als zweite Geige. Es ist sehr interessant.
Sie sehen es hier im Studio 1 und hören es auch am Radio. Ich habe Suse Wächter gefragt und Sigmund Freud hat geantwortet. Herr Freud, erstmal vielen Dank.
Bitte gerne. Bitte gerne.
Für diese Darbietung. André, ist das bei den Proben auch immer so, dass ihr eine Person mehr seid?
Ja, natürlich.
Weil die Suse nicht alleine zu den Proben
Suse
kommt?
Suse ist eher verdeckt. Ja. Ansonsten kommt Freud zu Wort, Beethoven haben wir auch dabei, ja. Mozart kommt zu Wort. Die österreichische Kaiserin ist dabei, also wir sind gut besetzt. Und der Freud funktioniert auch so ein bisschen als Türöffner. Also nicht nur als Analytiker der Band, des Trios, sondern auch als jemand, der auch Berlin kennt und Berlin sozusagen den Berliner erklärt, was die Wiener Klassik ist.
Schön. Ich freue mich, dass er da ist. Man sieht es im Radio nicht. Herr Freud sitzt hier auch ganz lässig.
Das ist die Couch. Ihre Couch ist einfach super. Ich sitze hier auf dem Sessel, aber es ist bei meiner Größe angemessen hier.
Ja.
Ja, also es ist ja auch ein bisschen eng hier im Studio. So viele Leute.
Ja, so viele Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir hören kurz Musik und dann sprechen wir weiter zu viert oder zu fünft. Ich freue mich drauf. Sie hören Radio 1 und eine Puppe hatte ich auch noch nicht im Studio. Vor allen Dingen keine, die spricht und die dann auch so eine berühmte Person ist. Wir sprechen über das Stück Max Dietz mochte Paul Branitzky nicht. Übermorgen ist Premiere im Theater im Delphi. André Meyer, der Autor, ist da. Andreas Pfaff vom Aurum Ensemble, das die Musik beisteuert, ist da. Und eben Suse Wächter mit Sigmund Freud. Ist auch da. Schön, dass ihr alle hier seid. Suse, du hast gerade schon, oder ich sag's mal anders, Sigmund Freud hat gerade schon hier mit uns gesprochen und Sigmund Freud sitzt neben dir. Du bist eine der bekanntesten Puppenspielerinnen Deutschlands. Du hast, glaube ich, an allen Berliner Theatern schon gespielt. Weißt du noch, was deine allererste Puppe war?
Waldorf und Stettler von der Muppet Show habe ich mal nachgebaut.
Oh, und hast du die noch?
Nee, die gibt es lange nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die gelandet sind. Als kleines Kind habe ich die mal gebaut. Ich fand die beiden so toll, so lästerlich. Und die alten Herren stand ich schon damals drauf. Und meine Oma hat dann kleine Maßanzüge dafür genäht. Die war Schneiderin.
Du hast gesagt, die alten Herren, also du hast zum Beispiel auch ein Stück Die Helden des 20. Jahrhunderts, da taucht Herr Freud auch auf. Wie sehr nehmen diese Puppen denn Besitz von dir, wenn du sie machst und spielst?
Och, ja, das ist vielleicht schon obsessiv, weil das ja beim Puppenbau anfängt bei mir und dann geht man einen ganz langen Weg, dann über Proben noch weiter bis hin zur Aufführung und dann teilt man das mit dem Publikum. Ist ja immer so ein bisschen um die Ecke, so, ne? Ich versetze mich in die Figur, halte die aber auch auf Abstand und das Publikum erlebt dann im besten Falle auch was Magisches dabei, weil der Eindruck entsteht, dass die leben oder dass die mit den Augen zwinkern. Aber ich sage immer danach, nee, da ist kein Augenzwinkern. Ja, die Gesichter bewegen sich ein bisschen, aber
der Mund bewegt
man,
sich, ja.
Also das ist auch da zur Projektion und zum Erleben, Schein und Sein irgendwie.
Also ich kann nur sagen, als der Herr Freud gerade gesprochen hat, war er lebendig und war hier auf einmal. Und er sitzt ja jetzt immer noch neben dir, jetzt schläft er gerade.
Ja, ist vielleicht so eine alltagsschizophrene Sache oder so. Weil ich habe das auf Abstand und gleichzeitig versuche ich mich da rein zu versetzen. Ich sehe es so ein bisschen ähnlich wie ein Instrument auch. Aber ich glaube, man muss mehr üben für ein Instrument.
Jetzt machst du dieses Stück zusammen mit Musikern. Wie ist das denn auf der Bühne? Wie habt ihr das erarbeitet, dieses Stück? Kamst du dann zu den Proben, die haben Musik gemacht, du hast dazu gespielt? Oder war da viel mit Improvisation? Oder?
Bei der allerersten Probe, ja, da hatte ich auch Freud mit. Ja. Wir haben dann ausprobiert, wie sieht das aus, wenn Freud mit Instrumente spielt? Was kann der besonders gut spielen mit den Musikern zusammen? Ist er jetzt am Cello besser oder an der Geige? Ging eigentlich alles. Und da fanden wir auch, dass diese Konstellation einfach schön ist, dass es doch einen vierten Mann gibt, also dass es ein Trio gibt und Freud hauptsächlich, aber eben natürlich noch andere Protagonisten aus der Wiener Klassik. Und dann haben wir uns für die Figuren entschieden und auch mit André zusammen, dass da auch natürlich, dass das geschichtlich eingeordnet sein muss. So, was waren die Sponsoren, die Geldgeber? Wie ging es den Künstlern damals? Inwieweit mussten oder durften die sich schon verkaufen? Und wer, bei wem fängt der Geniekult an und bei wem nicht? Wer ist Gebrauchsmusiker oder Komponist? Und solche Dinge haben wir
als interessant befunden und abgewägt, was dann so eine Rolle spielen sollte an Themen bei uns.
Und ich muss mal sagen, muss dir mal ein Kompliment machen. Das ist ganz toll mit Suse. Die hat so einen sehr witzigen Blick von quasi von außen auf uns als so klassisches Trio irgendwie und auf so die internen Belange und sozusagen auch den Freudschen Blick eben, da, wir würden da auf so eine Idee gar nicht kommen, ne, dass da irgendwie ein Phantomschmerz ist für den fehlenden
fehlenden ersten Geiger, ne? Ja.
Und das ist schon auch toll, das so gespiegelt zu kriegen und auch so ein bisschen rauszukitzeln, die Essenzen irgendwie, ne?
Sind Musiker, wenn sie ihr Instrument spielen, vergessen sie sich dann auch ein bisschen selbst? So? Also wenn du sie beobachtest, wie beobachtest du sie?
Nee, klassische Musiker sind natürlich auch nochmal anders als andere. Das ist ganz verschieden, ist ja auch bei Schauspielern ganz verschieden. Manche machen Method Acting und müssen sich ganz rein vertiefen. Und dann gibt's die Brechtianer, die halten auch wirklich den Abstand zur Rolle. Brecht hat ganze Schauspieltheorie geschrieben, wie man sich nicht allzu sehr mit seiner Rolle identifizieren soll.
André, du hast das Stück geschrieben und inszeniert. Warum hast du gesagt, ich möchte keine klassischen Schauspieler nur auf der Bühne, sondern eben du möchtest mit Suse und mit Puppen arbeiten?
Ich hätte gar nicht mit Schauspielern gearbeitet. Also wir haben das schon mal gemacht im letzten Jahr bei mir auf dem Dorf in der Barockkirche, ein tolles Stück gemacht, auch mit Musikern. Und dieses Zusammenspiel zwischen klassischer Musik und diesen Szenen zwischendurch, das hilft Leuten, die auch mit Klassik überhaupt nichts am Hut haben, wirklich diese Musik zu begreifen oder ein anderes Verständnis dafür zu haben. Und das ist eigentlich das Tolle. Also man kann so Unterhaltungselemente mit einbauen, dann kommt wieder Klassik. Freud singt übrigens auch bei dem Stück. Das ist auch Premiere, glaube ich. Also nicht jetzt, also dass er zusammen mit dem Trio...
Ich hab's nicht so mit der Musik. Ja, ich bin da
aber er versucht. Also das ist toll. Und man kann wirklich die Zeit wieder lebendig werden lassen. Und dann merkt man, dass da eigentlich so ein großer Unterschied nicht ist. Gut, die mussten früher dem Kaiser um Bart kraulen oder die Kaiserin anschleimen. Aber ich sage mal, wenn man heute irgendwie einen Förderantrag für den Fonds Darstellende Kunst ausfüllt, das ist, weiß Gott, schwieriger, als einfach dem Kaiser schöne Augen zu machen.
Und Andreas, ihr seid ja ein klassisches Trio, was wirklich auch ganz klassisch spielt. Ihr spielt auf klassischen Instrumenten aus dieser Zeit. Klingt die Musik denn anders, wenn sie auf diesen alten Instrumenten gespielt wird, als wenn sie jetzt ein ganz modernes Orchester spielt, ein Trio?
Ich würde schon sagen, also wir haben die quasi, also die meisten Instrumente, Streichinstrumente, die heute so im Einsatz sind, auch wenn es alte Geigen sind, sind auf eine Art modernisiert. Weil zu dem Zeitpunkt damals waren zum Beispiel die Saiten alle aus hauptsächlich Schafsdarm, gedrehten Schafsdarm. Das ist eine ziemlich leckere Angelegenheit. Der muss nämlich feucht, noch feucht gedreht werden, damit der, wenn der dann trocknet, verklebt.
Und machst du das dann selbst?
Nein, das mache ich nicht.
Da gibt es Leute für. Daumendreher.
Da gibt es so ganz wenige kleine Firmen. Ich habe so italienische Saiten, die sind ganz toll, die halten ganz lange.
Und also da ist irgendein Mensch in Italien, der kann das besonders gut, das Daumendrehen.
Ja, es gibt mehrere Firmen. Ich habe jetzt von einer. Und die sind einfach leichter, die haben weniger Masse als die Saiten, die man heutzutage nimmt, die sind mit so Edelmetallen umsponnen, so umwickelt. Also innen drin gibt es entweder einen Darm oder einen Synthetikkern und dann sind die umsponnen mit Metall. Dann haben die mehr Masse, schwingen länger nach, der Ton wird lauter. Aber natürlich hat es auch eine Auswirkung auf das Instrument, weil der Zug, da ist ja, also wenn du so eine Saite so hoch ziehst, dass die so hoch klingt, da sind richtig Kilo drauf, die auf diesen Steg raufdrücken und auf die Decke von der Geige oder vom Cello, was auch immer. Und daraufhin, weil der Zug sich sozusagen vergrößert hat, im Gegensatz zu den Darmsaiten, mussten die Instrumente ein bisschen anders bauen, ein bisschen umbauen. Das haben die eben auch mit den alten Instrumenten gemacht. Und der Bogen wurde länger. Man spielt ja heutzutage, die modernen Bögen sind ein bisschen länger. Und wir spielen quasi die Musik auf einem Setting, wie das damals war. Also wir haben meine Geige ist ein bisschen zurückgebaut. Also die musste sowieso restauriert werden und dann durfte ich die, habe ich die barock restaurieren lassen. Und da sind wieder Darmsaiten drauf, sind ein paar andere bauliche Veränderungen. Ich spiele eben einen Barockbogen, der ist kürzer, der ist einfach ein bisschen flinker. Und diese Darmsaiten, die haben so ein, dadurch, dass die nicht weniger schwer sind, gehen die schneller los. Ne? Du kriegst damit, die kriegst du schneller zum Schwingen, hören auch schneller wieder auf zu schwingen, aber du kannst, und die sind so ein bisschen rauchig, also die haben so sehr viele Farben. Also das klingt auf jeden Fall anders, als wenn du das heute mit modernen Instrumenten spielst. Und sehr schön vor allen Dingen.
Das sollten Sie sich anhören und anschauen, wie eine Geige mit Darmsaiten klingt. Das können Sie am 18. und 19. Oktober, wenn Sie Veganer sind, müssen Sie noch mal überlegen, ob das für Sie klappt oder nicht. Um 19 Uhr ist Premiere, übermorgen im Theater im Delphi, von Max Dietz, Mochte Paul Wranitzky nicht. Und ich danke euch, dass ihr hier wart und davon erzählt habt. Danke sehr.
Danke auch.